um darauf hinzuweisen, wie verlogen diese Ansprüche sind. Und zwar sowohl die Ansprüche und Erwartungen der Gesellschaft an uns, der anderen an uns, ja, was eine moderne Frau zu verkörpern hat, wie auch diese Erwartungen, Ansprüche eben an uns selbst. Es ist verlogen, es ist fake und es ist völlig unrealistisch, ja.
Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Endlich Urlaub für viele von euch, Zeit endlich mal ein Buch zu lesen und vor allen Dingen auch sich Zeit zu nehmen, um zu reflektieren. Genau dafür habe ich eine Buchempfehlung für euch. Sie trägt den schönen Titel »Die Zentrale der Zuständigkeiten – 20 Überlebensstrategien für Frauen zwischen Wollen, Sollen und Müssen«. Erkennt ihr euch in dem Titel? Also ich ertappe mich. Genialer Titel schon mal, liebe Rebecca. Und von dir stammt das Buch Dr. Rebecca Reinhardt, eine der wenigen weiblichen Philosophinnen. Rebecca ist ja schon Spiegel-Bestseller-Autorin und wir gucken mal, ob es dieses Mal auch wieder klappt. Und stellvertretende Chefredakteurin des Philosophie-Magazins Hohe Luft. Heute ist sie zum zweiten Mal bei mir im Podcast. Ich freue mich sehr. Welcome back, liebe Rebecca.
Anne, ich freue mich. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Total.
Genau. Wir haben uns schon länger nicht mehr persönlich gesehen. Müssen wir auch mal wieder ändern. Aber immerhin haben wir uns jetzt. Wir dürfen uns sehen. Ihr dürft nur hören. Rebecca, dein Buch ist ja vor kurzem erschienen. Hab's natürlich gesehen und als Fan von dir gleich gekauft. Und habe mich auch gleich vertieft in deine Themen. Also ich könnte ja da stundenlang lesen, denken und mit dir darüber reden. Und du beschreibst in deinem Buch sehr schön den Spagat der modernen Frau. Aha, was ist es überhaupt? Der Superwoman, wie du sie nennst, und zwischen richtigem und falschem Verhalten, sprichst von, fand ich sehr geil, Marketingfeminismus und wie Frau ihr wahres Leben führen kann und sollte. Und du bist ja für mich eine sehr authentische Person. Auch dieser Begriff ist vorgekommen bei dir. Also ich fand auch, dein Buch war sehr leidenschaftlich geschrieben, aber ich fand, es hatte auch so ein bisschen was von Wutelementen. Hatte so den Eindruck, du wolltest irgendwie was loswerden. War dem so?
Total. Also der Anlass des Ganzen war tatsächlich Corona. Also ich habe das begonnen 2020, wo mir auf einmal aufgefallen ist, wo sind die ganzen Frauen hin? Ja? Und damit meine ich eben speziell sozusagen nochmal das Upgrade von Superwoman, nämlich Supermom. Ja? Also verheiratete Mütter, ja, die aber auch zugleich natürlich Karrierefrauen sind. Also sozusagen das exemplarisch verkörpern, was wir eben heute alle sein sollen. Also sowohl in der harten Sphäre durchstarten, also kapitalistisch hart Gewinne erwirtschaften, ja, ist wichtig, Erfolg und so. Und auf der anderen Seite aber dann, wenn es drauf ankommt, auf lieb umschalten, in der weichen Sphäre performen, ja, harmonisch, lieb sein. So, und ich dachte mir, wo sind diese ganzen Superwoman und Supermoms auf einmal, ja? Und Antwort, ja, sie sind daheim, ja. Ich sag's jetzt mal ganz krass. Ja, sie müssen nämlich noch die Toilette säubern, ja. Weil auf einmal krass aufgefallen ist, wie sehr nicht nur diese Gesellschaft, nicht nur dieses, ja, Wirtschaftssystem auf Kante genäht ist, sondern eben auch die Familien und speziell die Frauen selbst, ja. Und ich dachte mir, jetzt wäre der Zeitpunkt, jetzt ist eigentlich unsere Chance, mal richtig unsere Wut zu artikulieren und wirklich für einen Systemwandel, für einen Gesellschaftswandel einzutreten und uns wirklich mal fragen, was heißt Emanzipation 2022? Was sollte es heißen? Und dann dachte ich, die Frauen haben doch alle keine Zeit, ja? Die können sich das gar nicht leisten. Die sind zu fertig. Die haben keine Zeit. Also ich habe Zeit, ja? Ich bin sozusagen vom System her betrachtet eine schlechte Frau, ja? Ich bin nicht verheiratet. Ich bin auch keine echte Frau. Ich habe nämlich keine Kinder. Ich sag sehr sarkastisch, ja? Ich habe Zeit. Ich bin Philosophin und ich schreibe jetzt ein Buch für uns alle, um zu zeigen, wie viel wir sind und sein können und eigentlich auch sein wollen, ja, und was letzten Endes dann am Ende immer dabei rauskommt, das ist eigentlich sehr schade und ein Armutszeugnis für das, was wir, denke ich, schon eigentlich uns alle wünschen heute von unserem Leben, ja, und von der Gesellschaft.
Ja, ich denke, du beschreibst das ja wirklich sehr schön, diesen Spagat, dieser Superwoman, diese, ne, weich und hart zu sein, aber nicht zu viel von beidem. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen näher ausschmücken und auch, was das eben für die Frauen macht, weil ich sag das auch mal, ich finde, dass der Druck auf Frauen heute enorm gestiegen ist, ist meine persönliche Wahrnehmung. Na, ich bin ja schon über 50 und dann habe ich ja schon ein bisschen Lebenserfahrung und ich finde, dass sich diese Sounding Boards durch Social Media und so weiter noch mal immens verstärken und also aber auch der Druck von den Frauen selber sich untereinander gemacht wird, oder? Also
so ist es ja, weil du vorhin dieses Stichwort genannt hast, Marketingfeminismus. Ja, ich nenne es auch Tupperware-Feminismus. Ja, das ist mir ganz wichtig. wichtig, um darauf hinzuweisen, wie verlogen diese Ansprüche sind. Und zwar sowohl die Ansprüche und Erwartungen der Gesellschaft an uns, der anderen an uns, ja, was eine moderne Frau zu verkörpern hat, wie auch diese Erwartungen, Ansprüche eben an uns selbst. Es ist verlogen, es ist fake und es ist völlig unrealistisch, ja. Diesen Imperativ, den wir ständig hören, gerade über Social Media, ja. Du kannst alles, ja. Women can have it all, ja. Da du alles kannst, sollst und musst du auch alles können. Eben sowohl in der harten wie auch in der weichen Sphäre. Und jetzt kommt das Perfide. Dieser ganze, es hört sich jetzt ein bisschen auch wieder scharf an, aber man muss verdeutlichen, ja, wir haben noch 30 Minuten, das ist wichtig. Diese perfide Allianz zwischen neoliberalem Leistungs- und Erfolgsdruck, ja, Druck, ja, hast du vorhin gesagt, ja, und der weiblichen Selbstausbeutungsbereitschaft, die eigentlich ja aufs 18., aufs 19. Jahrhundert zurückgeht, sprich biedermeierlich, viktorianisch ist. Diese perfide Allianz, ja, die sehen wir, glaube ich, insgesamt noch nicht so ganz, ja. Und die bedingt, dass wir eben in diesem Kampf zwischen hart und weich uns ständig aufreiben. Also die Folge sind ganz einfach Ängste, Grübeleien, Schulter-Nacken-Verspannungen, weil auch diese harte und diese weiche Sphäre wieder in sich so widersprüchlich sind. Ja, wir sollen professionell hart durchstarten, ja, im Beruf. Aber bitte so, dass es niemandem wehtut, ja? Nicht zu laut, ja? Nicht zu erfolgreich, bitte, ja? Weil sonst sind wir auch keine guten und keine echten Frauen mehr. Also wir sollen praktisch im Office die Herdnummer durchziehen, ja? Paradox formuliert, unseren Haushalt wie ein Logistikunternehmen führen. Also mehr sage ich dazu nicht, ja?
Du beschreibst das sehr schön, finde ich interessant mit dieser Marketing-Feminismus, dass es auch ein Druck dann entsteht. Andere, ich meine, wir machen das ja selbst, ich nehme mich ja davon gar nicht aus, wir sind auch auf LinkedIn aktiv, du ja, glaube ich, auch. Und dann wird man gefeiert für Erfolge, was ja schön ist, ja, weil, also ich habe das schon oft gesagt, auch über mein eigenes Ding, weil ich war ja früher Geschäftsführerin für Morningstar, ein weltweites Unternehmen, ja. Es ist mir übrigens erst nachhinein eingefallen, dass ich eine Frau war in dieser Rolle, weil das bei Morningstar so ein Non-Event war. Und auf LinkedIn wurde ich dafür nicht gefeiert, weil, ach, lass mich nachdenken, LinkedIn war gerade mal so überhaupt erfunden, ja. Also das Schöne ist, dass man heute diese Erfolge sichtbar macht und feiert, aber wie du auch beschreibst, es kreiert auch diesen Druck, ich muss da mitmischen.
Ganz genau.
Ja, und dann kommst du nach Hause, ja, und wie du sagst, musst du Toilette putzen, auch nicht geil, ja, wenn du dir eine Putzfrau leistest, ganz gut. So, aber dann frage ich mich natürlich, wo sind eigentlich die Männer in dieser Gleichung? Ja, weil du beschreibst ja, wenn du sagst, Frauen fühlen sich für alles zuständig, ja, ist ja deine These. Männer tun es anscheinend nicht. Schon gar nicht zu Hause.
So, jetzt kommen wir an einen ganz entscheidenden Punkt. Also dieses Buch, Die Zentrale der Zuständigkeiten, ist natürlich ja ein Frauenbuch, aber kein Frauenbuch im Sinne einer Tupperware-Party. Ja? Es ist ein Frauenbuch, es ist überhaupt kein Frauenbuch, es ist ein Buch, das handelt von Frauen, aber es ist eigentlich für Männer. Deswegen kommt der Mann auch in verschiedensten Kapiteln vor.
Richtig.
Ein eigenes Kapitel, das heißt Kapitel XY, ja. Da gibt's einen tollen, und damit komme ich jetzt gleich zur Beantwortung deiner Frage, da gibt's einen tollen Fragekatalog für den modernen Mann, ja, Fragen, die er sich mal selber stellen kann. Das sind 27 tolle Fragen und er kann nur davon profitieren. Worum geht's bei diesen Fragen? Jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Es geht um einen ganz wichtigen Punkt und das ist die historisch überlieferte asymmetrische Verteilung von Privilegien und Pflichten, die geschlechtsspezifisch, wie gesagt, eigentlich seit der Zeit der Aufklärung, also 18. Jahrhundert, speziell auch Biedermeier, 19. Jahrhundert, in unserer Gesellschaft, in den westlichen europäischen Gesellschaften, auch in den USA, so tradiert wurde und die wir verinnerlicht haben, mit denen wir einfach konditioniert sind. Ja, das ist in unserer DNA, ja, wie biologische Eigenschaften. Und das heißt also, wir fühlen uns für alles zuständig, auch deswegen, weil wir das gelernt haben, eine gute Frau ist lieb, ist achtsam, sie verbreitet Harmonie und sie backt Muffins. Und sie hält dem Mann den Rücken frei. Ich meine, ich kenne das sogar von mir. Ja? Ich war ganz lange Single, ich bin jetzt in einer festen Partnerschaft, aber ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin Philosophin, ich bin Nonkonformistin und dennoch immer wieder, ja, ertappe ich mich bei dem Gedanken, hat der auch sein Bier? Habe ich an das Bier gedacht? Ist das Bier im Kühlschrank? Ja, so. Jetzt kommen wir zu den Privilegien. Die Privilegien, tradierterweise, überlieferterweise, sind beim Mann und die bestehen eben genau in diesem ökonomischen Sektor und in dem frei, autonom zu sein und eben nicht wie wir, mental load-mäßig, an alles denken zu müssen, sondern eben in bestimmter Weise immer so die gesellschaftliche Pole Position zu haben. Mhm. Und ich glaube, wenn wir ein Leben haben wollen heute, das nicht nur andere glücklich macht, sondern auch uns selbst, dann ist es dringend erforderlich, ja, den Männern immer und wieder wie die Schallplatte mit dem Sprung klar zu machen, dass Privilegien für die, die sie besitzen, unsichtbar sind. Ja? Das ist eine ganz wichtige Einsicht übrigens von dem amerikanischen Männlichkeitsforscher Michael Kimmel. Ja, gibt's einen ganz tollen TED-Talk von Michael Kimmel. Ich bin ein großer Fan. Feminist, Männlichkeitsforscher. Privilegien sind unsichtbar für sie, die, die sie besitzen. Und da liegt der Hund begraben. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Hebel, an dem wir ansetzen können heute.
Du beschreibst in deinem Buch die Fragen, die habe ich auch gelesen. Das fand ich sehr cool, weil gerade die Fragen für Männer, das war auch Fragen für Frauen, aber die Fragen für die Männer fand ich sehr, sehr gut, weil ich glaube, viele machen sich dessen nicht bewusst, was du gerade gesagt hast. Ja, dieses Privileg, was sie haben, ist ihnen oft gar nicht klar und sie verstehen die Problematik nicht.
Sie sind nicht schuld. Das ist keine Schuld. Die Männer sind nicht böse. Genau. Aber sie wissen es nicht anders und deswegen brauchen wir Aufklärung. Genau.
Genau. Und ich denke auch, das ist auch, was ich immer sage, ne? Was wir hier auch machen, ist nicht gegen Männer gerichtet. Das ist für Frauen, weil wir unsere eigene Aufgabenstellung haben. Aber die Männer haben schon ihre eigenen Themen auch, die, ich glaube, und du beschreibst es auch so ein bisschen, wer sollen sie denn heute sein? Ne? Wann ist der Mann ein Held? Ja, weil das ist ja so dieses Dingen im Kopf, sie müssen hier der Held, sie müssen der Ehemann, sie müssen der Verdiener und dies und das sein. Wann ist er denn noch ein Held? Wie kann er sich denn noch als Held sehen? Muss er das überhaupt?
Also da möchte ich wirklich auch mal ein bisschen jetzt empathisch was sprechen, ja, für den modernen Mann, weil also oftmals tut mir der moderne Mann wirklich leid, ja, weil natürlich wir auch als Superwoman und Supermoms wahnsinnig viel erwarten, ja. Der Mann darf keine birnenförmige Ausstülpung mehr vor sich her tragen, ja. Er soll bitte so sexy sein wie der junge Austin Butler, der jetzt in diesem neuen tollen Elvis Biopic auftritt und dann soll er aber bitte trotzdem viel verdienen und aber trotzdem so Better-Mann-mäßig das vollkommen normal finden, wenn wir dann doch vielleicht im einen oder anderen Weise auch noch ein bisschen mehr verdienen. Also wie auch immer. Diese Ansprüche, die viele von uns heute an ihre Männer haben, ja, die sie lieben, die sind eigentlich genauso überzogen und im Sinne von so einem 360-Grad-Perfektionismus wie die, die wir auch uns an uns selber haben. So. Ich glaube, dass wirklich auch da gebührt dem Mann Empathie, ja, weil der Mann ist schon in der Krise, also auf andere Art und Weise als wir, aber er weiß nicht mehr, wer er ist, ja, weil er darf eigentlich kein echter Mann sein, weil ein echter Mann ist toxisch, ja, ein echter Mann ist wütend und er schlägt Männer und er vergewaltigt, er darf er nicht sein. Also soll ein guter Mann sein. Aber wenn er ein guter Mann ist, also lieb ist, dann ist er kein echter Mann. Ja. Es ist schwierig. Ja. Und deswegen eben dieser männliche Heroismus ist heute auch vielfach eine Quadratur des Kreises. Aber letztendlich ist das, was wir uns romantischerweise ja auch wünschen von unseren Männern, ja. Wir wünschen uns den Helden, der dann den Prinzen, der auf dem weißen Schimmel kommt, aber gleichberechtigt soll er schon sein, ja. Also.
Ja, die haben es nicht einfach. Es lief ja wieder Pretty Woman. Du hast den Film ja auch bei dir in deinem Buch zitiert. Ich bin ja auch ein Fan. Und wie es kam musste, ich habe abends geguckt und blind bei dem Film hängen. Ich habe diesen Film schon bestimmt 100 Mal gesehen. Ja, ich habe ihn wieder geguckt. Und wie ich danach gelesen habe, war der Einschaltquotenrekord. Ja, also wir sind davon nicht gefeit, egal wie alt ich werde oder wie emanzipiert wir beide auch alle sind. Im Herzen schlummert doch, da kommt der Prinz, der rettet mich und der zeigt mir, wo es lang geht im Leben und so weiter. Ja, also das ist doch echt bei uns drin und bei den Männern ja dann auch, ne? Weil die wollen ja der coole Investmentbanker sein, der jetzt der Gute wird und der die Frau rettet und seine Ängste überwindet und mit dem Schirm da hochgeht und sie rettet.
Ja, er will der Held sein. Er will den Drachen erschlagen, ja. Er will die Frau auf Händen tragen, ist doch klar.
Ja, ja, ist ja auch schön, ne? Aber wie gesagt, die müssen sich auch neu definieren. Also von daher, wir haben auch Empathie für die Männer. Was du auch sehr schön beschrieben hast, ist natürlich der Hang von uns Frauen zu dieser Perfektion und vor allen Dingen zu dieser Selbstoptimierung. Was vielleicht auch ein bisschen mit dem von dir beschriebenen Marketingfeminismus zusammenhängt, aber ich finde das gerade ich beobachte es bei jüngeren Frauen sehr, sehr extrem, die sich richtig benchmarken und ihre Instagram-Ability testen und so weiter, finde ich, für mich in meinem Alter ist das natürlich, denke ich mir, oh Gott, ne, sehr weit weg. Aber auch dieses Thema, bitte keine Schwäche zeigen, ja. Und ich fand das sehr sympathisch, dass du gesagt hast, du plädierst dafür, vulnerabel zu sein. Das Wort ist ja jetzt en vogue, seit Herr Lauterbach uns erklärt hat, was vulnerabel bedeutet. Oder für uns, die amerikanisch kennen oder englisch kennen, haben wir es eh verstanden. Würde es ein Coach den Frauen auch den Rat geben, einfach mal, ja, Schwäche zu zeigen? Wie kann man dann dazu stehen, ohne dass man sich selbst jetzt irgendwie als Loserin fühlen muss?
Meiner Erfahrung nach gibt es viele Coaches, Coachinnen heute, die ihren Klientinnen zu mehr gelebter Verletzlichkeit raten. Aber das Problem ist eben der Kontext. Solange wir in diesem System leben, und ich meine mit System in meinem Buch nicht nur eben die Gesellschaft, also die sozialen Bedingungen, sondern natürlich auch das Wirtschaftssystem, ja, dieser fortgeschrittene Kapitalismus, der ja immer noch, ja, trotz Corona, trotz Ukraine-Krieg auf immer weiter, immer schneller, immer höher gepolt ist, trotz, ja, nahender Klima, ich sag's jetzt mal vorsichtig, Problematik, ja. So lange ist es vollkommen blödsinnig, eigentlich zu sagen, sei doch mal vulnerabel, wenn alles andere darauf geeicht ist, ja, sich selbst zu vermarkten und auch eigentlich sowohl den eigenen Körper wie auch den eigenen Geist, das eigene Herz letztendlich immer als ein Objekt zu betrachten und zu vermarkten, ein Objekt mit einem bestimmten Marktwert. Und wenn ich das mache, in dem Moment kann ich mir das nicht leisten mit der Verletzlichkeit, ja, dann fliege ich raus aus diesem Spiel, ja, geht nicht mehr, over.
Ja, aber ich denke, da muss man einfach auch ein bisschen zu sich stehen. Und es gibt ja auch Beispiele, ich sage jetzt mal Sophia Thiel, die würde ja was sagen, die Fitness-Influencerin, die ja dann mit ihrem Gewicht zu kämpfen hatte und übrigens auch diese Geschichte, ihren Kampf, heute vermarktet, ja, mit ihren Funden. Also das finde ich auch interessant. Also sie profitiert nach wie vor davon, auch von ihrer Schwäche.
Das Metaverse ist längst Reality. Also wir befinden uns in einer permanenten Schlaufe von Storytelling, Vermarktung, Story. Ja. Und das Leben ist da vollkommen, das hast du sehr schön beschrieben, sehe ich ganz genauso. Aber ich denke eben, ich glaube, ja, du sagst, also wir können was ändern. Also ich halte es sehr gern immer mit Gandhi, ja, sei selbst die Veränderung, die du sehen möchtest in dieser Welt. So denke ich als Philosophin, ja. Aber ich möchte auch mit diesem Buch uns alle einladen, wirklich jetzt mal eine echte Sisterhood zu leben, also zu verstehen, Feminismus hat heute, darf heute nichts mehr mit Egoismus und Ego-Feminismus zu tun haben. Ein Ego-Feminismus, der letzten Endes unter Wettbewerbsbedingungen dann wieder stattfindet, ja. Sondern es geht darum, wir können und wir, eigentlich müssen wir fast jetzt die Welt retten, ja. Unsere Kinder und Eltern, also es steht zu viel auf dem Spiel. Ich glaube, jetzt ist unser Zeitpunkt, ja. The time is now. Ich glaube wirklich, wir haben jetzt eine ganz große Chance, gerade 2022, wenn wir wirklich dieses Selbstdenken und Selbstfühlen und unsere individuelle Verletzlichkeit wirklich in einem tatkräftigen Sinne vernetzen und gemeinsam was bewegen. Das klingt sehr idealistisch und utopisch, aber ich sage euch, ja, ich sage dir, es ist so wichtig, wo kommen wir denn dahin? Ohne Utopien, ohne Idealismus, ohne meinetwegen Visionen amerikanisch ausgehen. Denkt an Oprah, warum ist Oprah so erfolgreich? Ich finde es so wichtig, ja, diese Art, das gefällt mir gut an dieser amerikanischen positiven Psychologie, das aber zu verheiraten, bitte immer, mit kritischem Denken, ja, und wie gesagt, No-Bullshit-Feminismus nenne ich es auch. Also das wäre mir wichtig, das ist mein Plädoyer auch.
Ja, ich glaube, da stehen wir in Deutschland auch so ein bisschen an so einer Kreuzung, was das angeht. Ich meine, hat sich viel getan. Es gibt viel mehr Frauen, die auch für andere Frauen einstehen. Ja, also das siehst du auch. Auf der anderen Seite beobachte ich auch Frauen, die sich da wieder ein bisschen zurückgenommen haben, weil sie zum Beispiel selber sehr erfolgreiche Geschäftsfrauen waren und dann aber für sich beobachtet haben, dass manche Frauen einfach glauben, sie können diese Welle reiten, ohne selbst große Leistungen zu bringen. Also das ist auch eine interessante Beobachtung. Diese Frauen sich aber dann auch zurückhalten, das öffentlich zu sagen, weil auch da wiederum gilt, man will ja, und das finde ich auch ein Thema, ne, diese Solidarität, wie weit geht das, und du willst aber auch diesen Zweck, den wir hier haben, nicht schlecht reden, ja, weil dann haben die Männer gefühlt wieder gewonnen. Also es ist schon eine sehr feine Balance, die man da finden muss, zwischen Solidarität zu zeigen, aber auch, ne, alle irgendwie ins Boot zu holen, die Opportunistinnen rauszufiltern, sage ich mal, ne?
Absolut, absolut. Also wie gesagt, der erste Schritt ist immer, die Verlogenheit abzulegen und immer auch sich selbst ein bisschen zu prüfen, immer bei sich selbst, wie gesagt, denke ich, schon anzufangen und sich auch klarzumachen, Narzissmus, ja, weil wir von sozialen Medien, gibt es nicht nur bei Männern, ja. Es gibt genug auch weibliche Narzisstinnen, die eben meinen, so ein bisschen Boris Becker-Syndrom, ja. Ich habe es verdient, ja. Also ich, jetzt bin ich noch nicht reich und berühmt, aber ich kann es werden, sozusagen. Und mich einfach auf den Zug aufspringe, auf die Schultern aller Frauen springe, die schon sozusagen vor mir kamen und so weiter. Also das geht. Und ich glaube, der Schlüssel zu, also ganz alltagspraktischer Tipp, dass wir also wirklich jetzt verstehen alle, was wir meinen, wenn wir von Sisterhood sprechen und Solidarität wirklich im guten Sinne. Lerne, die Frauen wirklich zu sehen. Also ich finde das wirklich interessant. Ich glaube, das kennt jede Frau. Ja, man kommt auf ein Event, vielleicht kommt man etwas zu spät. Ja, und da sind Frauen und Männer. Und man sieht die Blicke der Frauen, ja, wir kommen später, ja, die Frauen schauen uns an und wir kennen das alle, ja, dieser Blick ist nicht von allen, aber von sehr vielen taxierend, er geht von oben nach unten, ja, man wird taxiert, der Marktwert, haben wir vorhin gesagt, ja, was hat sie für einen Körper, ist sie noch sexy, healthy, fresh, forever, ja, ist sie schwanger, ist sie noch immer noch nicht schwanger, ist sie zu dünn, ist sie zu dick, wie ist sie im Vergleich zu mir, und wir vergleichen immer nach oben, nie nach unten. Immer nach oben so. Und dieser Blick aber, und das finde ich immer interessant, das mit dem gewisse Frauen uns anschauen, das ist gar nicht der ureigene Blick, sondern es ist der Blick der verinnerlichten männlichen Norm. Also sprich des kapitalistischen Systems, der uns eben auf eine bestimmte Wettbewerbsposition dann festnagelt. So, und deswegen, mein Trick, ja, hilft immer, wirkt Wunder und ist so eine schöne Erfahrung, kriege ich wirklich gleich Gänsehaut. Gewöhnt euch an, wenn ihr in diesen Raum geht, nicht dann zuerst auch eurerseits den Blick der Männer zu suchen. Wie sieht er mich? Ja? Erkennt er mich an in meiner Schönheit, in meinem Marktwert? Sondern schaut erst die Frauen an. Ja? Erst zu den Frauen, schaut sie an und versucht sie wirklich, wirklich zu sehen. Und das heißt für mich, zuhören. Ja? Und nicht ihren Körper anzuschauen, sondern wirklich auch, ich sage jetzt mal wirklich ein bisschen pathetisch, ihre innere Schönheit zu sehen. Ich glaube, was wir alle teilen, damit bin ich jetzt gleich am Ende, ich glaube, was wir alle teilen, was uns verbindet und was uns stark macht und was uns diese ganze toxische Weiblichkeit nimmt, wie ich es nenne, also diesen niemals zugegebenen Neid, ja, der unter dieser Solidaritätshaube da so immer so schwelt, das ist, wenn wir anerkennen, dass die attraktivste Eigenschaft einer Frau, einer jeden Frau, ist ihre Würde, ja, die uns niemand nehmen darf, und das zu erkennen und das zu leben, ja, und zu sehen, das alle teilen wir. Wir alle haben schon harte Schläge auf den Dads gekriegt, ja, aber wir alle haben diese Würde. Und das ist, denke ich, wirklich auch der gegenseitige Respekt, und das ist dann wirklich auch eine echte Sisterhood, die gelebt werden kann. Ja.
Finde ich einen sehr, sehr guten Rat. Werde ich auch selbst mal bewusst mal so machen, wenn ich wieder in irgendeinen Raum reingehe. Ich bin ja durch das, was ich mache, beruflich ja auch inzwischen viel von Frauen umgeben. Und da ergibt sich die Situation nicht mehr. Wenn ich in meine alte Finanzwelt wieder eintauche, dann habe ich ganz schnell ein anderes Bild. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch sich Interesse hat an den anderen Frauen und nicht nur immer auch für diesen Marktwert oder auch dieses seinen eigenen Vorteil sieht, sondern einfach zuhört auch. Ne? Und ich finde, da habe ich schon so tolle Gespräche auch geführt, wenn man sich einfach mal interessiert für die Person, die wirklich vor dir steht. Und ich hatte neulich ein Erlebnis, wo ich auf einem Event war, und da kam eine sehr bekannte Influencerin in den Raum und war da unter anderem mit meinem Sohn unterwegs, und der hat dann gesagt, ich war entsetzt, wie ich hatte geglaubt, wenn die kommt, dann leuchtet der Raum oder irgendwie. Und gar nicht. Ja, sie ist einfach nur aufgetreten für sich, und ich habe ihm gesagt, ja, weil sie auch nur an sich interessiert ist und nicht an den Leuten, die da sind, ja, und auch nicht wirklich an den anderen Frauen, deshalb hat die nicht diese Strahlkraft.
Charisma ist Fokus, ja, ist Aufmerksamkeit, ist Neugier, genau wie du sagst, ist dieses Kindliche, sich überraschen lassen wollen, ist dieses Staunen, total im Hier und Jetzt, das ist Charisma, genau.
Ganz genau. Ich würde ehrlich gesagt das auch fast dabei belassen, weil wir haben noch andere Themen, aber ich fand das jetzt schon so empowernd, was du gesagt hast, weil ihr kriegt noch mehr Tipps in der Zentrale der Zuständigkeiten und auch deine Listen, wie gesagt, fand ich da sehr, sehr gut, wo man einmal reingucken kann. Du weißt ja, Frauen lieben Listen. Und deshalb kann man da ganz schöne Tipps für sich holen, auch zur Art, wie man selber in sich selbst bleiben kann. Und ich sage auch immer gerne zu den Frauen, bleibt in eurer Kraft, ja. Und ich glaube, da kriegen sie auch bei dir viele Tipps zur Selbstreflexion, aber auch, wie kann ich bleiben, ja, und auch eine gute Beziehung mit meinem Partner führen. Und ich glaube, das hat das Buch für mich eigentlich gemacht. Und deshalb freue ich mich, dass da jetzt Neues auf dem Markt ist, und empfehle es ausdrücklich allen meinen Hörerinnen. Rebecca, hast du noch was Letztes, wo du sagst, das musst du jetzt unbedingt noch den Damen sagen?
Ja, unbedingt. Kennt ihr alle die wahre Definition von einem Feministen? Also ich meine einen männlichen Feministen. Vielleicht nicht, ja, ich verrate es euch. Ja. Ein Feminist ist keiner, der stundenlang rhetorisch brillant über Gleichberechtigung und Diversity und alles reden kann. Ein Feminist ist einer, der genau hinsieht, den Staub sieht und dem Staubsauger rausholt und loslegt.
Sehr, sehr gut. Besser hätte ich das nicht sagen können als Schlusssatz. Ladies, alle mal testen. Ganz lieben Dank, Rebecca. Ich wünsche dir weiterhin sehr, sehr viel Erfolg und hoffe, dass auch dieses Buch ein Bestseller wird. Wir werden es von unserer Seite ein bisschen beitragen, hoffe ich. Und wir wünschen euch schön, gutes Lesen dann damit, gutes Nachdenken und Reflektieren damit. Und ansonsten gibt's natürlich wie immer ganz viele Tipps bei hermoney.de. In unserem Newsletter verpasst ihr nie etwas. Und ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao. Und tschüss, Rebecca.
Tschüss, danke. Vielen Dank.